L'appartement que nous avions choisi pour y vivre est à l'Esplanade, au 10e étage, du côté ville. Ça veut dire que j'ai une vue sur les Vosges et sur le Mont-Saint-Odile
en plan. In dem wir lebten, war in einem Hochhaus in Esplanade, einem Vorort von Straßburg. Wir wohnten im 10. Stock. Von da aus hatten wir einen wunderschönen freien Blick auf den Mont Saint-Odile.
Ça ne m'a jamais, vous savez, c'est pas la faute à la montagne. C'est pas la faute à la montagne.
Wissen Sie, was da geschehen ist, ist ja nicht die Schuld des Berges. Menschen sind daran schuld, nicht dieser Berg. Aber weil das alles geschehen ist, deshalb ist diese Gegend für mich bis heute so etwas wie meine zweite Heimat. Warum? Weil ich dort jemanden gelassen habe, den ich liebte und die mich liebte und die mit mir leben wollte. Rosanna, das ist für mich der Mont Saint-Odile.
Et c'est toujours la première chose que j'associe, c'est Rosanna. Pour moi, c'est ça le Mont Saint-Odile.
Besonders schön ist er nicht. Was ihm fehlt, ist das zugespitzte Profil eines richtigen Berges, die steile Flanke, der dramatische Gipfel. Aber von 763 Höhenmetern kann man ja auch nichts Großes erwarten. Eher etwas Stumpfes, Klobiges, das als Brocken in der Gegend herumliegt, am Westrand der Rheinebene, zwischen Weinbergen, Krautfeldern und elsässischen Dörfern. Dabei ist der Mont Saint-Odile unübersehbar, das muss man ihm lassen. Er kommt einem geradezu in die Quere, wenn man im Elsass unterwegs ist, beim Wandern, beim Radfahren oder beim Landeanflug auf Straßburg. Vom Kloster aus sieht man die Stadt in der Ferne liegen. Eine der wenigen in Europa, in denen das höchste Bauwerk noch immer kein Bankhochhaus ist, sondern eine gotische Kathedrale. Stadt, Land, Fluss, alles liegt offen und weit in der Ebene vor dem Mont Saint-Odile. Und an den Berghängen Wald. Dichter, alter Vogesenwald aus Buchen, Eichen, Kastanien und Fichten. Das Einzige, was den Baumkronenteppich durchbricht, ist der Kirchturm des Klosters und eine Statue, die heilige Odilie. Mit ausgebreiteten Armen steht die Schutzpatronin des Elsass über dem Rheintal und scheint selbst den gegenüberliegenden Schwarzwald noch mit segnen zu wollen. Seit Jahrhunderten pilgern die Gläubigen zu ihr, um zu büßen, zu beten, um geheilt zu werden von ihren Leiden. Heilige Maria, die heilige Odilie, die Schwestern vom Heiligen Kreuz. Anderswo ziehen Nebelschwaden über die Berge. Der Mont Saint-Odile ist in Weihrauch gehüllt. Dabei hat dieses Kloster eher etwas von einer Festungsanlage. Meterdicke Mauern, ein gedrungener Kirchturm, ein Wohngebäude mit Schießschachtenfenstern. Hohenburg, der mittelalterliche Name passt besser als das neuzeitliche Kloster der Schwestern vom Heiligen Kreuz. Pro Jahr reisen 2 Millionen Menschen auf diesen Berg. Fast alle finden dort, was sie suchen. Touristen die schöne Aussicht und Pilger das Kloster mit seinem christlichen Heilsversprechen.
Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen wischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Weinen, noch Schmerzen wird mehr sein. Denn das Alte ist vergangen.
Apokalypse, Kapitel 21, Vers 4. Groß an die Wand gemalt, linke Hand in der Empfangshalle des Klosters. In diesem hohen, weiß gekalkten Gewölbe sind die biblischen Worte unübersehbar. Rechte Hand weisen Schilder zum Kreuzgang, zur Basilika, zur Grabkapelle mit dem heiligen Sarkophag. Alles wichtige Pilgerstationen.
Bereits vor dem römischen Zeitalter befand sich an dieser Stelle eine heidnische Kultstätte. Im Jahre 660 nach Christus, als im Elsass fränkische Herzöge regierten, wurde dem Fürsten Adalrich eine Tochter geboren. Das Kind war blind und weil die Blindheit des Mädchens Schande über das Fürstenhaus zu bringen drohte, befahl der Herzog, einem seiner Jäger die Kleine zu töten. Aber der Jäger brachte es nicht übers Herz. Berewinde, die Mutter, gab das Neugeborene heimlich einer Magd, die tief in den Wäldern wohnte. Die Magd stillte das Kind ein Jahr lang und brachte es dann in ein Kloster. Als das Kind dort vom Bischof getauft wurde und das Taufwasser seine Augen berührte, wurde es sehend. Das Mädchen wurde Odilie genannt. Später öffnete Gott auch Fürst Adalrich die Augen. Der erkannte seine Schuld, versöhnte sich mit seiner Tochter und schenkte ihr die Hohenburg, die Odilie zu einem Kloster ausbaute.
Sir Pascal, Schwester vom Heiligen Kreuz. Nur noch 3 Schwestern des Ordens leben heute im Kloster. Früher waren es mehr als 30. Es geschehe oft, sagt Sir Pascal, dass die Leute die Nonnen um wundertätiges Quellwasser bitten.
Sie glauben, das könne irgendwie helfen. Wie, weiß ich auch nicht. Das ist vielleicht etwas Greifbares, Materielles, etwas, an das man sich halten kann in seiner Not. Eine Etappe sozusagen, die man gehen muss, um im Glauben zu wachsen.
Die Quelle ist immer noch da. Eine tropfende Felsnische in den Wäldern, unterhalb des Klosters gelegen, wo Wasser aus einem Eisenrohr sickert.
Was que je vais à Saint-Odile, que je me gare au parking de la Blosse pour monter, je ne trouve jamais mon chemin.
Wenn ich zum Mont Saint-Odile fahre und unten am Fuß des Berges mein Auto auf einem der Parkplätze abstelle, finde ich nie den Weg nach oben. Nie. Ich verlaufe mich immer. Jedes Mal. Es ist unglaublich. Es geschieht einfach so. Ich kann gar nicht anders, als mich verirren. Ich glaube, das hat etwas mit diesem Verschwinden zu tun. Rosanna. Ich weiß ja nicht mal, wie sie da oben gestorben ist. Ich wollte es auch nie wissen. Ich sage mir einfach, es ist schnell gegangen. Aber ich finde am Mont Saint-Odile nie meinen Weg. Ich habe es immer wieder alleine versucht und jedes Mal habe ich die Orientierung verloren. Jetzt nehme ich manchmal 2-3 Leute mit. Die führen mich. So ist das.
Die meisten Pilger reisen in Gruppen an. Rentner, Witwen, ältere Ehepaare, die viel Zeit haben und das Gefühl, hier etwas tun zu können, das sinnvoll ist und gottgefällig dazu. Manche von ihnen werden jetzt eine Woche im Kloster verbringen, von Montag bis Montag. Unter ihnen echte Gebetsveteranen, geübte, zähe, ausdauernde Beter. Die braucht es auch am Mont Saint-Odile. Seit 1931 gibt es in der Basilika die sogenannte Adoration Perpetuelle, die ewige Anbetung. Der damalige Straßburger Bischof Monsignore Rüch hatte sie seinerzeit in Auftrag gegeben. Sein Auftrag wird bis heute im spirituellen Schichtbetrieb von elsässischen Pilgergruppen erledigt.
So, ich suche etwas, wie sagt man, eine Licht, eine Lösung. Sind Sie Doktor?
Nein, ich bin kein Doktor. Ich bin nur vom Radio. Aber eine Lösung suche ich wohl auch. Ich bin einer, der aus schwer beschreibbaren und nicht nur beruflichen Gründen in diesem Kloster herumschleicht. Katholisch getauft, katholisch erzogen, in blasphemischer Postpubertät bin ich sogar fast einmal ausgetreten aus der katholischen Kirche. Und nach allem, was später geschah, nun doch ziemlich froh, dabei geblieben zu sein. Viel lässt sich nicht darüber sagen, nur dass es hilft, am Bett eines schwerkranken Kindes nicht Gott verlassen zu sein, sondern manchmal beten zu können. Das Wunder ist ausgeblieben, nichts ist geheilt. Und meine Zweifel sind in etwa so groß wie der Glaube an Gott und seine Kirche. Aber nicht größer. Früher oder später kriegt Gott dich klein, sang vor ein paar Jahren ein alter, weltberühmter Amerikaner, als ihm nicht mehr viel Zeit blieb. Sooner or later, God's gonna get you down. Kann schon sein. Vermutlich hat er auch den jungen Mann klein gekriegt, der sich da so gram und gebeugt in der Grabkapelle der heiligen Odilie verkriecht.
Die heilige Odia ist immer mit mir, wenn mir zum Beispiel ein Unfall passiert oder in einer Krankheit, in einem schweren Moment, dann muss man an Gott denken, an die heilige Mutter, an die heilige Odia, an die ganze heilige und so weiter. Es ist zu viel Unglück in meiner Familie, die wir alle von Krankheit gestorben sind. Ich denke an meine Großeltern, an meine Großonkel, Großtante.
An einen Ort der erflehten Wunder ist der Pilger gekommen, wo das Jenseits näher scheint als das Diesseits und wo ihm marmorne Wandtäfelchen mit Namen und Jahreszahlen versichern, dass es Erlösung gibt von Krankheit und Not. Die Reliquie. Sie ist das Kostbarste in diesem Kloster. Doch ein Monopol auf die heilige Odilie gibt es nicht. Ihre sterblichen Überreste sollen auch in Lissabon, in Verona und bei Erding in Bayern liegen. Kaiser Karl IV., ein passionierter Reliquiensammler, brachte im 14. Jahrhundert sogar den ganzen rechten Vorderarm Odilies nach Prag in den Veitsdom. Vergleichsweise bescheiden nimmt sich da aus, was Abbé Jérôme in einer Monstranz als Anbetungsreliquie vorweisen kann.
Also um das ganz genau zu sagen, ist es ein Teil von einem Zahn von der heiligen Odilia. Ja, in einem Reliquiar.
Oui. Tout ce qui a secoué ma vie, je le fais au Mont Saint-Odile, c'est-à-dire je le fais à la blotte, je le fais à côté des veilleurs.
Wissen Sie, alles was mein Leben so erschüttert hat, finde ich am Mont Saint-Odile.
Vraiment, ça représente pour moi un lieu.
Dieser Berg ist der einzige Ort, wo es für mich so etwas gibt wie ein Gedenken an meine Frau. Aber wir haben sie nicht dort oben beerdigt. Rosanna wurde eingeäschert und die Urne ist jetzt im Haus ihrer Eltern. Ihre Eltern haben einen eigenen Raum eingerichtet mit einer Art von Altar. Da steht die Urne und überall brennende Kerzen, Votivbilder, Gegenstände von ihr. Aus einem Unfallopfer haben sie eine Märtyrerin gemacht, eine Heilige mit Reliquienschrein. Ich komme damit nicht zurecht. Ich verabscheue das. Sie war doch ein Mensch aus Fleisch und Blut.
Rosanna Rondon, geboren 1958, aufgewachsen in Mexiko-Stadt, geschieden, zwei Kinder, sie war Chemikerin. 1990 ging sie aus beruflichen Gründen mit ihren Söhnen nach Frankreich. In Straßburg leitete sie eine Forschungsabteilung des Kosmetikkonzerns L'Oréal. An der Universität traf sie den 12 Jahre älteren Alvaro Rondon, ebenfalls Mexikaner. Rondon lebte schon seit längerem in Straßburg, wo er als Biochemiker arbeitete. Die beiden heirateten 1991. Rosanna zog mit den beiden Kindern, Carlos und Alejandro, 10 und 13 Jahre alt, zu ihrem neuen Ehemann. Am 19. Januar 1992 flog Rosanna Rondon mit einem Airbus A320 der Fluggesellschaft Air Inter von Straßburg nach Lyon zu einem Kongress. Am Abend darauf wollte sie wieder zurück sein.
Da, wo der Flieger heruntergestützt ist, 1992, da bin ich schon da gewesen, ja.
Als der Airbus am 20. Januar 1992 beim Landeanflug auf Straßburg gegen den Mont Saint-Odile prallte, ausgerechnet da hatte Theo Freigard das erste Mal das Kloster besucht. Hatte das erste Mal die nächtliche Gebetswache gehalten, die ewige Anbetung vor dem Hauptaltar in der Basilika. 80 Jahre alt ist Monsieur Freigard. Aber das Gedächtnis, sagt er, das funktioniert noch.
Niemand nichts. 17 Grad unter Null. Und wie jetzt neblig und 14 Grad unter Null. Kalt, Alter.
Kein Mensch hat's gehört.
Und,
17 Grad unter Null war es in dieser Nacht. Der ganze Berg lag im Nebel, überall Eis und Schnee. Niemand hörte etwas, obwohl das Flugzeug nur ein paar hundert Meter vom Kloster entfernt zerschellte und in Flammen aufging. Keiner nahm etwas wahr. erst als es in den Fernsehnachrichten kam.
Cet enfant de 8 ans, miraculeusement sauvé par son voisin de siège, cette hôtesse grièvement blessée, un homme gravement brûlé.
Es war um Mitternacht, berichtet der Reporter vor Ort. Ein Kind, 8 Jahre alt, hat den Flugzeugabsturz überlebt. Außerdem ein Mann, seine Frau und ihr 13 Monate altes Baby. Fast alle anderen Passagiere sind bei der Katastrophe am Mont-Saint-Odile ums Leben gekommen. 87 Menschen. Rettungssanitäter berichteten später, der Anblick sei nur auszuhalten gewesen, wenn man sich auf den Kegel seiner Taschenlampe konzentrierte und ausblendete, was der Lichtstrahl für Bruchteile von Sekunden erfasste. Leichen, Leichenteile. Es war die Hölle am Berg der heiligen Odilie. Alvaro Rondon war am Abend zuvor zum Straßburger Flughafen gefahren, um seine Frau abzuholen. Er hatte Raclette besorgt, ihr Lieblingsgericht. Die Kinder durften noch aufbleiben. In der Ankunftshalle hieß es, die Maschine aus Lyon mit Weiterflug nach Paris habe Verspätung. Kurz darauf die Ansage, Passagiere nach Paris würden über Mulhouse umgeleitet. Alle anderen erwarte man in einem separaten Raum des Flughafengebäudes. Dort erklärte der örtliche Direktor von Air Inter, der Airbus sei beim Landeanflug auf Straßburg vom Bildschirm verschwunden. In dem Augenblick, sagt Alvaro Rondon, und er weint, habe er gewusst, dass seine Frau nicht mehr zurückkomme. Er blieb die ganze Nacht über in der Flughafenhalle. Er verweigerte psychologische und pastorale Betreuung. Er stopfte stattdessen 5 Sandwich und 10 Bier in sich hinein, um, wie er sagt, die Leere in sich mit irgendetwas zu füllen. Dann, am frühen Morgen, zertrat er die Schaufensterscheibe einer Flughafenboutique, fuhr nach Hause und sagte den Kindern, ihre Mutter sei tot. Es ist Abend geworden. Die meisten Pilger haben sich zurückgezogen in ihre Zimmer, ins zweite Obergeschoss, um ein paar Stunden zu schlafen und Kräfte für das nächtliche Ritual der ewigen Anbetung zu sammeln. Die Flure sind leer, die Türen geschlossen, durch die Ritzen ziehen weit entfernt fromme Gesänge. Klein sind die Zimmer, wie sich's für ein Kloster gehört. Klein, aber sauber. Und überheizt. Ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl, ein Kruzifix an der Wand. Das hier sei wirklich ein besonderer Ort. Ein Ort, wo man spüre, dass hier etwas Außergewöhnliches geschehe, sagt das Ehepaar Pierre und Brigitte Lindeker, die nun schon zum dritten Mal zusammen für eine Woche zur ewigen Anbetung kommen.
Ici, on est dans des sites où on rencontre, on sent qu'il y a quelque chose qui nous attire, il y a des vibrations.
Hier gibt es spirituelle Vibrationen, Schwingungen. Das wussten schon die Heiden, die hier auf dem Berg ihre Götter verehrten. Das spüren wir auch, wenn wir nach einer Pilgerwoche am Mont Saint-Odile nach Hause kommen. Dann sind wir wie aufgeladen, voller Lebenskraft.
Das ist einfach ein Ort, wo einem etwas geschieht. Der Mont Saint-Odile hat mich schon als Kind angezogen, wenn ich die bebilderten Heftchen über die heilige Odilie gelesen habe. Sie ist ja auch die Schutzpatronin des Elsass. Wenn wir unten in der Ebene sind und hochschauen, dann sehen wir sie. Und dann sagen wir zueinander, schau, da ist der Mont Saint-Odile.
Sie führen eine lange, eine glückliche, sagen wir, eine gesegnete Ehe. Das spürt man. Seit 30 Jahren verheiratet, selbstständig, wohlhabend. Das Leben war gut zu ihnen. Sie haben 2 gesunde, erfolgreiche Kinder. Sie freuen sich auf die Rente.
Elle est présente tous les jours. Je ne peux pas ne pas penser, mais parfois.
Sie ist immer da. Kein Tag vergeht, an dem ich nicht an meine Frau denke. Aber manchmal weiß ich nicht mal mehr, wie sie ausgesehen hat. Dann kann ich sie einfach nicht mehr erkennen, nicht mehr finden. Es klingt schrecklich, wenn ich das sage, aber manchmal frage ich mich, ob Rosa Nah überhaupt existiert hat. 2 Jahre. So kurz war die Zeit, die wir zusammen hatten.
Tellement la période que nous nous sommes connus était courte.
Das Ehepaar Lindecker hat bei der ewigen Anbetung die Schicht von 2 Uhr bis 4 Uhr in der Früh übernommen. Die härteste Zeit, vorbehalten für Pilger, die eine nächtliche Gebetsübung noch körperlich gut verkraften. Als sie Hand in Hand durch die dunklen Klostergänge zur Basilika gingen, waren sie ernst, konzentriert, wie Prüflinge, denen ein entscheidendes mündliches Examen bevorsteht.
Sois loué à tout instant, Jésus, au Saint-Sacrement.
Seigneur, donne-nous la force.
Und jetzt knien sie da in der dunklen Basilika am Altar, nebeneinander auf einem samtbeschlagenen Bänkchen, vor ihren Augen das Allerheiligste. Der Tabernakel, das ewige Licht, der Leib Christi, die Jungfrau Maria. Seit 1931 geht das so. In einem fort. Die einen kommen, knien nieder, die anderen stehen auf und machen Platz. Selbst während des Zweiten Weltkrieges wurde die Gebetskette nicht unterbrochen. Es wurde durchgebetet, als die Deutschen 1940 das Elsass besetzten. Es wurde durchgebetet, als keine 20 Kilometer vom Kloster entfernt im Konzentrationslager Struthof 22.000 Menschen umgebracht wurden. Es wurde durchgebetet, als die Alliierten 1945 Frankreich befreiten und Straßburg und vorstießen über den Rhein. Als 1992 in der Nähe des Klosters der Airbus einschlug, wurde auch durchgebetet.
J'ai développé surtout la foi beaucoup plus.
Ich habe meinen Glauben eigentlich erst nach dem Unglück entwickelt. Erst da hat sich mein Glaube vertieft. Früher bin ich einfach katholisch gewesen. Ich habe den Katholizismus sozusagen konsumiert. Jetzt praktiziere ich ihn. Ich glaube, das war mein Schicksal. Ach was? Was heißt Schicksal? Das war einfach mein Weg. Was geschehen ist, hat mein Leben so erschüttert, so sehr verändert. Und nun verschwindet die Erinnerung an meine Frau immer mehr im Dunkeln.
Les souvenirs de Rosanna s'estompent parfois dans ma mémoire.
Und wieder ist Schichtwechsel am Kloster Mont-Saint-Odile. Neue Pilger ziehen mit Rollkoffern zur Adoration perpetuelle. Die Alten reisen ab und sammeln sich in Gruppen vor den wartenden Bussen. So viele in die Jahre gekommene Leute, die für sich und ihre Verwandtschaft gleich literweise wundertätiges Quellwasser abgezapft haben. Das weltoffene Ehepaar Lindecker, das schon einmal in Indien war. Der 80-jährige Monsieur Freigart, der alle bei Laune hielt mit seiner angewandten elsässischen Philosophie. Die hagere Dame aus Straßburg, katholisch bis auf die Knochen und ständig um das Seelenheil ihrer Mitmenschen besorgt.
Sagen Sie das nicht im Radio?
Dass es keinen Teufel gibt.
Ja, es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle, dann gibt es auch einen Teufel. Es gibt das Gute und es gibt das Böse, dann gibt es auch einen Teufel. Ganz sicher. Katholisch bin und bleibe ich. Katholisch ist gut sterben.
Alles Gute, einsteigen.